Ausgesprochen nachhaltig. Ein Podcast der KfW-Bankengruppe.
Das System war schon wirklich Mist. Als ich studiert habe, habe ich Texte aus den 80er Jahren gelesen, wo gesagt wurde, das System funktioniert nicht. Und das funktionierte aber doch irgendwie mit Ach und Krach, weil die Familien viel aufgefangen haben, weil wir damit gelebt haben, dass 15% aller Kinder keinen Abschluss machen damals. Und so war alles egal, hat keinen richtig interessiert und so. Aber jetzt haben wir die Situation, dass wir so einen krassen Wandel haben, dass die Familien viele Sachen nicht mehr erfüllen können, weil sie ja arbeiten sollen, Mütter und Väter und so. Wir haben also wirklich eine ganz neue Situation. Also es gibt eigentlich nichts, was genauso bleiben kann, wie es bisher ist. Ich würde sagen, lassen Sie uns erstmal kurz aufschreiben, die drei Sachen, die so bleiben können. Und alles andere müsste man eigentlich schrittweise verändern.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ausgesprochen nachhaltig, dem KfW-Podcast rund um Nachhaltigkeitsthemen. Mein Name ist Alexander Baunach und ich spreche in der heutigen Folge mit Aladin Elmar-Falani über das schlichte und doch so wunderbare Thema Bildung. Aber er ist nicht unser einziger Gast heute. Ich habe noch zwei junge Damen auch dabei. Ich freue mich auf Lisann Jung und Anna Weiß von der Hildegardes-Schule in Bingen. Herzlich willkommen an euch drei.
Hi.
Hallo.
Hallo.
Ja, also ich bin total happy, dass es geklappt hat. Wir haben uns in diesem Jahr einen Schwerpunkt beim Thema soziale Nachhaltigkeit vorgenommen. Und welches Thema könnte besser dafür geeignet sein als das Thema Bildung? Ein Thema, was schon seit Jahrzehnten in Deutschland hoch und runter diskutiert wird und alle sind der Meinung, es ist wichtig. Trotzdem müssten wir nochmal drüber sprechen, warum wir da nicht vorankommen. Aladin Elmar-Falani, jemand, der sich in den Medien bewegt, wird ihm schon öfter begegnet sein, ob bei Markus Lanz, in Buchpublikationen, in Podcasts, sehr präsent gerade und deswegen bin ich total happy, dass er da ist. Und zwar auch aus dem Grund, weil er nicht nur singulär auf das Thema Bildung schaut, welche Bildungsinstitutionen brauchen wir, sondern weil er auch das Thema Migration damit verbindet und eigentlich das Thema Chancengleichheit. Ja, Herr Elmar-Falani, wenn man Sie bei Google sucht, dann findet man ganz viele Sachen. Sie sind Soziologe, Sie sind Professor an verschiedenen Hochschulen gewesen und seit kurzem sind Sie auch Bundesverdienstkreuzträger. Herzlichen Glückwunsch dazu. Wo sind Sie denn gerade? Was machen Sie eigentlich gerade?
Also ich bin in Dortmund, an der Technischen Universität Dortmund jetzt und habe einen Lehrstuhl hier für Bildungs- und Migrationssoziologie. Also alles, was Sie gerade gesagt haben, stimmt. Vorher war ich in Osnabrück und in Münster und eine Zeit in Düsseldorf. Und ganz davor war ich Berufsschullehrer übrigens. Also ich war selber auch Lehrer im Schuldienst. Und wenn man das jetzt noch koppelt damit, dass ich Vater bin und selber Schüler war, also ich kenne das Bildungssystem tatsächlich aus jeder Richtung und in allen seinen Facetten.
Ja, und Sie machen das total gut, wie ich finde. Deswegen haben wir Sie auch eingeladen. Also ich habe schon ganz viel von Ihnen gehört und auch gelesen. Und wie sind Sie auf das Thema Bildung gekommen, ganz kurz? Weil es Ihnen so wichtig ist oder weil das sozusagen zufällig dann der Weg ist, den Sie eingeschlagen haben?
Es hat viele Gründe, aber wie das so ist, ist junge Leute haben ja so selber eine Sensibilität dafür, dass wenn man gerade jung war, als Fridays for Future kam, dann hat das einen beeinflusst. Ne? Und das, was mich am stärksten beeinflusst hat, war, dass als ich gerade im Studium war, sehr früh im Studium war, kam die erste PISA-Studie raus. Und das war so ein krasser Schock. Also an Unis wurde die ganze Zeit darüber geredet. In den Nachrichten ging es um nichts anderes und so weiter. Und das hat schon, also dass ich Soziologe werde, stand auch vorher schon fest, aber dass es Bildungssoziologie wird und auch im Übrigen mit Migration gekoppelt, hat schon viel damit zu tun, weil damals auch viele darüber gesprochen haben, dass es eigentlich an den Migranten liegen würde, dass die PISA-Ergebnisse so schlecht waren. Und das ist immer so Vermeidungsdiskussion, um über die eigentlichen Themen zu sprechen. Und also ich glaube, wenn die PISA-Studie nicht gekommen wäre, nehme ich an, einen anderen Schwerpunkt gewählt oder der Schwerpunkt wählt ja oft einen selbst. Also ich wäre von einem anderen Schwerpunkt erwählt worden.
Sie haben viele Bücher geschrieben. Also wenn man bei Amazon mal schaut, da findet man gute Sachen, unter anderem auch das Buch Wozu Rassismus, das allein schon vom Titel einen total anspricht. Der rote Faden, der sich durch alles zieht, ist dann das Thema Ungleichheit, soziale Ungleichheit, Potenzialentfaltung. Und wie muss man sich auf die Zukunft vorbereiten? Ist das richtig?
Also würde ich so sehen. Und also mit dem Schwerpunkt auf junge Menschen, also auf Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene. Aber es geht schon darum, wie man Ungleichheit bekämpft, die Potenziale von allen bestmöglich entwickelt und damit Zukunftsperspektiven schafft für die Einzelnen und für die Gesellschaft insgesamt. Also das ist echt gut zusammengefasst.
Okay, ich habe mir Mühe gegeben, in der Vorbereitung nochmal überall reinzuschauen. Ja, Lisanne, Anna, ihr seid auch heute dabei. Das erste Mal, dass wir eine Viererkonstellation in dem Podcast haben. Warum seid ihr heute hier?
Letztes Jahr fand in unserer Schule ein Projekt statt über 2 Tage. Und da konnten wir uns in ganz verschiedene Projekte einteilen. Und dann haben wir das Projekt Nachhaltigkeit Podcast machen ausgewählt und haben dann da halt hier den Podcast ein bisschen konzeptioniert.
Und wir waren total überrascht, dass es bei Nachhaltigkeit dann auch um Bildung geht und waren eigentlich positiv überrascht, dass wir auch mal gefragt wurden, was wir eben gut an dem System finden oder was auch nicht und was man hinterfragen kann und darf und auch sollte.
Vielleicht sollte man noch sagen, also weil ich ja selber beteiligt war, möchte ich den Namen der Aktion nochmal nennen. Ich glaube, das ist auch eine Aktion, an der man sich bundesweit beteiligen kann. Die heißt Stark ins Leben Aktion und die wird an verschiedenen Institutionen immer mal wieder durchgeführt. Es geht darum, Dinge zu lernen, die man sonst im Schulalltag nicht lernt. Und ja, es hat mir viel Freude bereitet, dabei zu sein. Und deswegen war es mir wichtig, dass ihr heute auch dabei seid, weil ihr habt das echt extrem gut gemacht, das Thema Bildung in eine Struktur zu bringen. Und genau, bevor wir richtig einsteigen, eine kurze Frage nochmal, wie wichtig Bildung für Deutschland ist. Weil ich habe es ja zu eingangs gesagt, ich habe neulich eine Nachrichtensendung von vor 30 Jahren gesehen. Und die hätte man genauso heute abspielen können, mit Bekenntnissen der Politiker zum Thema Bildung. Aber gefühlt ist nicht so viel passiert. Ja, wie wichtig ist Bildung denn jetzt für Deutschland?
Also Bildung ist natürlich total wichtig. Aber die Frage meint ja eigentlich, warum ist es so und es wurde so wenig verändert. Und das kann man, glaube ich, ganz gut erklären. Denn das hat auch eine ganz aktuelle Komponente. Wir reden im Augenblick ziemlich viel darüber, dass jetzt die geburtenstarken Jahrgänge, junge Leute würden Boomer sagen, also Babyboomer ist auch der englische Fachbegriff für die geburtenstarken Jahrgänge, dass die Babyboomer in Ruhestand jetzt schon gehen, also jetzt seit 1-2 Jahren geht's los, und dass wir deswegen tatsächlich einen Mangel an Millionen von Arbeits- und Fachkräften haben. Das heißt aber, dass diese geburtenstarken Jahrgänge die letzten 40 Jahre im Arbeitsmarkt waren. Das heißt also, wir hatten jahrzehntelang jetzt zu viele Menschen im erwerbsfähigen Alter für den Arbeitsmarkt. Und wenn man ohnehin genug hat, dann pendelt sich so eine Routine ein, dass es eigentlich juckt, wenn 10%, zwischenzeitlich 15% der Kinder und Jugendlichen ohne Abschluss oder mehr schlecht als recht durch das Schulsystem kommen, weil man eh nicht für allen Platz hat. Ich sage es mal so hart, wie sich das gesellschaftlich eingependelt hat, kein Skandal, kein gar nichts. Wenn überhaupt, hat die PISA-Studie ja nur deshalb eine Wirkung gehabt, weil Deutschland mit dem Selbstbild das Land der Dichter und Denker im Vergleich zu allen anderen Ländern auf einem sehr weit hinteren Platz war. Aber das hat ja nicht dazu geführt zu sagen, oh je, wie ungerecht ist, läuft's bei uns, oh je, wie viele Leute haben bei uns bestimmte Kompetenzen nicht und so weiter, weil die ganze Republik sich sehr darin eingerichtet hat, ohnehin genug Arbeitskräfte, genug Leute zu haben und der Laden läuft. Es gab keinen Zwang. Der kommt jetzt und mein Problem ist, dass genau jetzt, wo der Zwang kommt, dass man eigentlich auf keinen einzelnen jungen Menschen verzichten kann, weil junge Menschen knapp sind, jetzt ist der Zwang da, aber so wie Strukturen sind, nur weil jetzt alle gerne ein anderes Bildungssystem hätten, dauert es sehr lange, bis man diese Anpassung hinbekommt. Ne? Aber damit hat man erstmal erklärt, warum das Problembewusstsein nicht da war, warum der Zwang, die Notwendigkeit nicht da war und weil man ewig lange gewartet hat, wäre jetzt der Veränderungsdruck enorm. Also wirklich enorm. Und der ist so groß, dass viele sagen, boah, schaffen wir eh nicht, dann machen wir es lieber gar nicht. Sowas, was wir bei Klimawandel ja auch immer so erleben, oh, schaffen wir doch eh nicht, dann lassen wir es. So, da kommt man immer schnell drauf. Das ist übrigens ein völlig unnatürliches Verhalten.
Das ist auch kein gesundes Verhalten.
Überhaupt nicht, weil das ist so, als würde man, also man stelle sich vor, wir reden nicht politisch, sondern real. Wir fahren vor eine Wand und merken das jetzt, oh Mist. Und wir merken auch, dass der Bremsweg zu weit ist. Wir werden vor die Wand knallen. dann geben wir doch nicht jetzt noch Gas. Nee, trotzdem bremsen wir, selbst wenn der Bremsweg zu lang ist. Und wir müssen sogar bremsen, weil wenn wir nicht ungebremst vor die Wand fahren, könnten wir sterben. Wenn wir jetzt noch bremsen, haben wir vielleicht einen angebrochenen Arm oder so. Ne? Es macht einen riesen Unterschied zu bremsen. Und nur die Tatsache, dass wir den Aufprall nicht mehr verhindern können, führt ja, also dann bremst man noch kräftiger. Ne? Aber bei politischen Diskussionen, die so einen langen Zeithorizont haben, denkt man sich dann schnell, also geht die Diskussion schnell so in die Richtung, boah, das alles schaffen wir eh nicht mehr und so weiter und so fort. Also jetzt habe ich weit ausgeholt, nur damit man merkt, dass es schon sehr gut begründbar ist, dass alle Bildung wichtig fanden, aber nichts gemacht haben in der Vergangenheit und dass es jetzt sehr notwendig wäre und für viele gefühlt zumindest schon zu spät und deswegen auch die Ambitionen, was zu ändern, nicht besonders groß sind.
Bevor wir gleich nochmal durch die einzelnen Strukturelemente dieses Systems Bildung gehen und nochmal schauen, woran liegt es denn und was könnte man denn wirklich noch verändern, wenn wir auf die Wand zurasen, wenn wir abbremsen und was könnten wir schützen sozusagen und weiter ausbauen. Ich habe nochmal eine ganz kurze Kategorie drauf, kurze Fragen, kurze Antworten, bevor wir in den internationalen Vergleich einsteigen. Die kriegt jeder Gast von mir.
Kurze Antworten, das ist schwer bei mir, ne? Aber ich versuch's.
Ja, eigentlich sollte es nur ein Satz sein und das geht an euch drei. Ja. Lisanne, an dich die Frage, Nachhaltigkeit ist für mich?
Also Nachhaltigkeit ist für mich etwas, was einen positiven Einfluss für mich und andere hat und das hält halt auf einen längeren Zeitraum. Also es bringt nur nicht mir was, das bringt dann meiner Umwelt was und das jetzt nicht nur dieses Jahr, sondern auch noch die nächsten 10 Jahre.
Das war mehr als ein Satz, ich lasse es aber durchgehen. Anna, was ist für dich Nachhaltigkeit?
Nachhaltigkeit ist für mich Aufmerksamkeit, also Aufmerksamkeit auf Dinge, einfach Sachen nicht zu ignorieren, sondern darauf aufmerksam zu machen.
Das finde ich gut. Also Dinge nicht zu ignorieren ist beim Thema Nachhaltigkeit bestimmt extrem wichtig. Aber da sind wir gut als Gesellschaft. Ja. Was ist bei Ihnen das Thema Nachhaltigkeit?
Also wenn ich das jetzt ganz kurz zusammenfassen müsste, würde ich sagen, alles so einzurichten, dass auch noch in 20 oder 50 oder 100 Jahren die Menschen genug Gestaltungsspielraum haben, sich ein lebenswertes Leben zu ermöglichen.
Das finde ich gut.
Das ist eine Zusammenfassung dessen, was die anderen beiden gerade gesagt
haben. Ja, aber das ist doch gut. Dann machen wir es aber wirklich ganz kurz. Ich will nur eine Kompetenz haben. Ein guter Lehrer, eine gute Lehrerin kann?
Gut differenzieren der Stärken und Schwächen der Schüler.
Mit Schüler und Schülerinnen auf Augenhöhe kommunizieren.
Wichtiger Punkt.
Ich muss zwei Sachen nennen, weil zwei Sachen sind für mich die wichtigsten Sachen. Kinder begeistern und sich selbst so reflektieren, dass man bereit ist, alle 5 bis 10 Jahre ganz viel zu ändern.
Macht mir großen Spaß, euch zuzuhören, muss ich ehrlich sagen. Und dann die letzte Frage noch. Um die nachhaltige Wende im Bildungssystem zu schaffen, müssen wir?
Also ich würde sagen, selbstständiges Lernen auch mehr fördern.
Das passt zu dem, was Herr Elmar Falani gerade gesagt hat, also die Schule muss wieder Spaß machen den Schülern.
Dann sage ich was über das System, dass die Ausstattung und die Kultur in dem System muss grundlegend gewandelt werden.
Dann schauen wir doch mal auf den internationalen Vergleich. Sie haben die PISA-Studie gerade schon angesprochen, 2000 ins Leben gerufen, sozusagen um Vergleichbarkeit von Bildungssystemen unterschiedlicher Länder zu gewährleisten. Vor nicht allzu langer Zeit wurden die neuen Ergebnisse veröffentlicht. Ja, wie müssen wir die neuen Ergebnisse lesen? Haben wir uns verbessert oder stehen wir immer noch schlecht da?
Das ist ja jetzt eine sehr komisch gestellte Frage. Also wir haben uns dramatisch verschlechtert.
Ja, leider.
Die schlechtesten Ergebnisse, seitdem wir messen, also seit über 20 Jahren. Und das reiht sich ein in die ganzen Studien, die sowas Ähnliches in verschiedenen Stufen messen, also egal ob wir die Vera-Erhebung, IQB oder IGLU, von den kleinen bis zu den größeren, sehen wir seit etwas mehr als 10 Jahren, vielleicht so 12 Jahre, dass es rückläufige Tendenzen gibt. Und das drückt sich jetzt aus. Im Übrigen können wir jetzt schon einplanen, dass es nächstes und übernächstes Mal bei den PISA-Studien, also in 3 Jahren und in 6 Jahren, auch weiter so bleiben wird, weil ja die Kinder, die bald in PISA gemessen werden, wurden jetzt schon bei IGLU gemessen. Und da sahen wir auch ganz ungünstige Ergebnisse, dass man sich nur schon mal darauf einrichten kann, dass es bisher so war, dass wenn bei Viertklässlern man schlechte Ergebnisse gesehen hat, dass das ein paar Jahre später bei den 15-Jährigen bei PISA dann entsprechend immer noch so erkennbar war. Was nochmal zeigt, wie das System aufgebaut ist, wenn man in der vierten Klasse Problemstellungen hat, schafften das die weiterführenden Schulen nicht mehr auszugleichen. Von daher würde ich sagen, diese Studien haben alle ihre Schwächen. Die Stärken dieser Studien kann man echt gut zusammenfassen. Sie machen in relativ ähnlicher Weise alle paar Jahre das Gleiche nochmal. Und deswegen ist es sehr gut vergleichbar. Also über die Jahresstrecken, über den Zeitverlauf gibt es eine große Aussagekraft. Jede einzelne Studie ist nicht so aussagekräftig. Also wenn wir jetzt nur eine PISA-Studie oder eine IGLU-Studie nehmen und dann steht da, ab der Grenze ist man funktional Analphabet oder dies oder jenes, das würde ich alles nicht auf die Goldwaage legen. Aber im Zeitverlauf eine Verschlechterung zu sehen in allen Studien und ungefähr seit dem Jahr, also seit ungefähr 10, 12 Jahren, also das ist für mich ein sowas von gesicherter Befund jetzt, diese Problemstellung. Und dafür sind diese Studien wirklich richtig gut.
Das klingt natürlich deprimierend. Trotzdem reden wir weiter darüber. Ich hatte vor, ich glaube, 3 Jahren war das zu Beginn der Corona-Krise, das Vergnügen mit dem Andreas Schleicher zu sprechen. Der ist ja OECD-Direktor und hat die PISA-Studie oder betreut die seitdem. Ich weiß gar nicht, ob er sie wirklich erfunden hat. Er hat darin unter anderem beklagt, also deswegen kann ich aus dem Gespräch zitieren, es war ein Gespräch unter 4 Augen, aber er sagt das ja auch ganz offen, dass das Bildungssystem in Deutschland sehr stark von den konservativen Meinungsbildnern dominiert ist, die keine Veränderung wollen. Wir wollen ja dieses klassische Bildungssystem, Gymnasium und Frontalunterricht, und es soll bitte alles so bleiben, wie es ist. Aber gleichzeitig erlebe ich auch, dass Eltern irgendwie, hat man ja gesehen, irgendwie in Hamburg, Schule im Aufbruch, da sollte neue Schulformen ausprobiert werden. Ja, da sind plötzlich auch die Eltern irgendwie auf die Straße gegangen und haben gesagt, nee, also bitte keine Experimente in der Schule. Will eigentlich niemand Veränderungen in diesem System, also weder Politiker noch die Eltern?
Ich bin jetzt kein großer Kritiker von Andreas Schleicher. Aber in der Sache, dass es mit dem Schulsystem ab der 5. Klasse oder in Berlin-Brandenburg ab der 7. Klasse zusammenhängt, das würde ich ganz klar verneinen. Mhm. Also wir sehen, dass in der Grundschule die Probleme sind und die bleiben dann stabil bis die Leute bei PISA gemessen werden. Also das kann man wirklich sehen. 5 Jahre vor der PISA-Messung gab es eine IGLU-Messung. Und da waren die Ergebnisse genauso. Das heißt, unser weiterführendes Schulsystem ist nicht gut. Also da bestehen keine 2 Meinungen. Aber die Probleme sind ja in der Grundschule schon. Also wäre die Differenzierung ab der 5. Klasse das Problem, dann dürften wir in der Grundschule nicht diese massiven Probleme sehen.
Ja, das ist natürlich einleuchtend.
Das nur so einmal vorab. Wir haben also ein gesamtes Problem im System. Also ja. Von der 1. Klasse bis zum 1. Abschluss läuft es nicht. Und deswegen würde ich sagen, es sind die konservativen Kräfte, das stimmt. Die konservativen Kräfte, die Ganztagsschulen in der Grundschule lange blockiert haben, die Kita-Ausbau lange blockiert haben. Also das sind auch konservative Kräfte, aber nicht konservative Kräfte, die am Gymnasium festhalten. Die gibt es, aber das große Problem ist wirklich Kita und Grundschule sind schlecht ausgestattet. Die Menschen verdienen dort weniger. Das sind die wichtigsten Institutionen, die am stärksten vernachlässigt wurden und so weiter und so fort. Ich würde sogar sagen, weil gerade so Menschen wie Andreas Schleicher so lange die weiterführenden Schulen zentriert haben und weil PISA so wichtig war, haben wir die Jahre davor mit Kita und Grundschule wirklich so verkommen lassen, diese Institutionen. Also da könnte man jetzt noch ganz viel zu sagen. Ich würde auf jeden Fall sagen, konservativ ja. Also wir haben ein Problem, dass es konservierende, starke Kräfte gibt. Aber ich finde, gerade diese vielen Diskussionen in den letzten 20 Jahren, seit der ersten PISA-Studie, wie man das weiterführende Schulsystem reformieren sollte, haben davon abgelenkt, was unser eigentliches Problem ist. Das finde ich nach wie vor echt relativ schade.
Es ist interessant, dass Sie das sagen, weil natürlich ist es klar, eine OECD ist eine Wirtschaftsorganisation, die einen anderen Blick auf das Thema Schule und Potenzialentfaltung hat. Lustigerweise als kleine Randnotiz haben wir auch damals mit Gerald Hüther gesprochen. Der hatte eine andere Position zu dem Thema. Also da sieht man auch, wie groß die Range in verschiedenen Punkten ist. Aber das Thema Grundschule greifen wir gleich nochmal auf. Das finde ich total spannend. Es wird ja ganz gerne immer in die anderen Länder geschaut. Was halten Sie davon, dieser Blick in die anderen Länder nach Finnland? Da ist natürlich Kita, Grundschule extrem wichtig. Polen, glaube ich, hat in den letzten Jahren im weiterführenden System sehr viel richtig gemacht, indem dass man Unterricht flexibilisiert hat und, und. Taugt es, dass wir da hinschauen, oder sollten wir uns echt auf das fokussieren und eigentlich ist klar, was wir machen müssen?
Ja, also es macht schon Sinn, wenn wir so eine international vergleichende Studie oder mehrere davon haben, dass man ein bisschen schaut, was die anderen Länder machen. Wir müssen uns nun klar darüber sein, das ein oder andere kann man sich da abschauen. Aber wir haben, was die Herausforderungen angeht, eigentlich eine andere Situation als nahezu alle Länder. Die Kombination, also wir haben einen Geburtenrückgang und damit so wenige Kinder wie kaum ein anderes Land. Aber es gibt ein paar. Aber die anderen, die auch so wenige Kinder haben, die einen so starken demografischen Wandel haben, haben kaum Migration. Also mit Polen oder Japan können wir uns nicht vergleichen, weil die haben kaum Migration. Wir haben wenige Kinder und viele davon haben einen sogenannten Migrationshintergrund. Und dann haben sich halt noch so viele andere Dinge verändert. Die Pluralisierung der Familie, bei uns das Ganze, Mütter und Väter sind erwerbstätig. Wir sind nicht geübt darin, Ganztagsschulen zu haben, Ganztagskitas zu haben. Das ist übrigens ein Grund, warum ich auch so ein bisschen die Position von Hüter nachvollziehen kann. Denn wir haben jetzt alles so eingerichtet. Sie merken, ich fange jetzt schon wieder an zu sprechen von Kita und Grundschule. Wir haben es jetzt so eingerichtet, dass Kinder immer früher in Bildungsinstitutionen gehen und dort täglich immer länger bleiben. Also biografisch immer früher, schon mit 2 Jahren, mit 3 Jahren im Durchschnitt und jeden Tag immer länger. Das heißt, die Institutionen müssen auch anders aussehen. Die müssen freundlicher sein. Da wird nicht nur gepaukt. Früher ist man da hingegangen, ein paar Stunden Unterrichts, wieder abgehauen. So sind die auch noch strukturiert. Die Grundstücke haben diese Größe und so. Ne? Jetzt wird da Leben, findet da statt. Ja. Und nicht mehr nur normales Schulleben oder Kita-Leben, sondern da werden, also wir haben eine Tradition, dass die Bildungsinstitutionen familienergänzend sind. Aber jetzt sind wir so weit, dass sie in Teilen Familie ersetzen. Aber weder das Personal sieht sich so, noch die Institution, also noch die Gebäude sehen so aus, noch die Größe passt dazu und so weiter. Das ist also absolut fehlgeleitet, diese ganze Strategie. Und deswegen, wenn es um Funktionalität geht, muss man Schleicher zuhören. Und wenn es darum geht, ja, wartet mal, aber wir verlangen jetzt Kindern ganz schön viel ab und Familien. Ne? Das heißt, es geht nicht nur um Funktionalität, nicht nur, was lernen die, was können die, wie werden daraus gute Bürger, gute Arbeitskräfte und so, sondern da findet Leben statt. Die verbringen, wenn man das Schlafen abzieht, mehr Zeit in den Institutionen jetzt und in Zukunft als in der Familie, als zu Hause und so weiter. Ne? Und dann muss man echt mehr machen, als nur die Lehrer besser ausbilden und anderen Unterricht und so. Muss man alles. Darüber reden wir hoffentlich gleich noch. Aber ja. man muss daraus Orte machen, an denen man sich gerne aufhält. So wie man sich am besten zu Hause auch richtig gerne aufhält. Und wenn das einen familienersetzenden Aspekt haben soll, dann müssten Bildungsinstitutionen so haben, dass die Kinder mindestens jeden zweiten Tag traurig sind, wenn sie gehen müssen. So müsste man das Ganze einrichten.
Das ist ja ganz interessant, auch vor dem Hintergrund, ich arbeite ja in einem Unternehmen, in dem das Thema New Work auch jetzt schon seit Jahren durch die Tür getragen wird. Und wie viel Mühe man sich gibt, Büroflächen angenehmer zu gestalten für die Arbeit, dann ist irgendwie klar, dass es für eine Lernumgebung noch essentieller ist, dass man die zeitgemäß gestaltet. Und gerade je kleiner die Kinder sind und umso mehr muss man sozusagen einen Raum schaffen, in dem man sich wohlfühlen kann. Weil Lernen hängt auch vom Raum ab, in dem es stattfindet. Also das ist überhaupt gar keine Frage, glaube ich. Dann schauen wir doch ins Bildungssystem rein. Das ist nämlich genau der nächste Punkt, der nächste größere, den ich gerne hätte. Also wenn wir mal einen Blick auf das Gesamtsystem werfen, wie würde man es beschreiben, so in ein, zwei Sätzen? Weil wir haben ja eine sehr unterschiedliche Struktur, duale Hochschulen, wir haben Gesamtschulen, wir haben Berufsschulen, wir haben Gewerbeschulen, wir haben Gymnasien. Ich kann es gar nicht aufzählen, welche Schulformen wir haben. Ist das normal oder ist das schon total die Ausnahme?
Also sehr spannend ist, dass wir mittlerweile schon in der Sekundarstufe mehr als 20 Schulformen haben, bundesweit. Wir haben aber 16 Schulsysteme und kaum jemand weiß, dass die einzige Schulform, die jedes Bundesland hat, ist das Gymnasium. Es hat nicht jedes Bundesland eine Hauptschule, es hat nicht jedes Bundesland eine Realschule, es hat nicht jedes Bundesland eine Gesamtschule. Keine einzige Schulform in der Sekundarstufe 1 gibt es in jedem Bundesland außer dem Gymnasium. Das müssen die Leute wissen, die das Gymnasium abschaffen wollen. Das Gymnasium ist das Einzige, was Deutschland noch zu einem Bildungsnationalstaat machen. Trotzdem muss man einiges ändern. Nur damit es klar wird, wir haben 16 Bildungssysteme. Zumindest in der Sekundarstufe 2. In der Grundschule ist es noch einigermaßen einheitlich, wobei in zwei Bundesländern die Grundschule bis zur sechsten Klasse geht und nicht bis zur vierten Klasse. Und auch die Lehrpläne sind nicht ganz einheitlich und so, aber einigermaßen. Insgesamt, wenn ich das zusammenfassen müsste, würde ich sagen, anstatt die Institutionen zu vereinheitlichen und innerhalb der Institutionen zu differenzieren, ist der deutsche Weg, die Institutionen zu differenzieren und zu versuchen, in jeder Institution Homogenität herzustellen, was aus meiner Sicht kein sehr guter Weg ist. Wichtiger finde ich trotzdem die Zeit bis zum Wechsel, also bis zum Ende der Grundschule. Aber die Herausforderung, wenn man ein so differenziertes System hat, jede Schulform hat eine andere Lehrerausbildung, dann hat man an manchen Schulformen Lehrermangel, an anderen zu viele und so weiter und so fort. Das ist einfach, was die Steuerung angeht, ist ein Schulsystem, was so viele verschiedene Schulformen, verschiedene Abschlüsse, verschiedene Wege und so weiter geht, hat halt Schwächen. Ein großes Problem ist, dass keiner dieses Schulsystem durchschaut. Sie hatten ja selber gerade Probleme, es zu skizzieren. Und das macht die Sache dann für viele schwierig, die ein bisschen Orientierungsprobleme haben. Dann sehr überfordernd, was es alles für Angebote gibt. Und dazu kommt noch, dass wenn neu Zugewanderte kommen, und die meisten Länder der Welt haben sehr einfache Strukturen. Ne? Man ist in einer Schule, also in einem Weg, bis ungefähr die Kids 15, 16 sind. Und dann gabelt es sich meistens in zwei Richtungen nur. Ne? Und dann geht's weiter. Also es ist sehr einheitlich. Und hier ist es halt extrem differenziert. In jedem Bundesland ist es relativ komplex, auf unterschiedlichem Niveau. Und zwischen den Bundesländern ist es sehr, sehr unübersichtlich. Ich selber als absolut in dem Thema drin müsste nachdenken und nachschauen, wenn jetzt spezifische Fragen zu einzelnen Bundesländern gegeben werden. Und das, obwohl mein Job es ist, mich 12 Stunden am Tag mit dem Thema zu beschäftigen, damit man nur so ein Gefühl dafür hat, wie schräg das eigentlich ist. Und aber wichtig ist, weil Sie das gerade auch angesprochen haben, eine große andere Herausforderung, die wir jetzt noch nicht angesprochen haben, ist das Verhältnis von beruflicher Bildung und akademischer Bildung. Das ist wirklich auch eine Baustelle, die lange nicht gesehen wurde. Wir haben seit einigen Jahren die Situation, dass wir mehr Erstsemester-Studierende haben als neue Azubis in der dualen Ausbildung. Das heißt, das, was eigentlich mal so war, Berufsschülerinnen und Berufsschüler und Studierende, es hat sich jetzt so gedreht. Und das ist etwas, was einem klar sein muss. Das bringt Universitäten ziemlich gerade so ins Schwanken, weil die es normalerweise gewohnt waren, kleinere Anteile eines Geburtsjahrgangs so zu haben. Und jetzt mittlerweile kann man sagen, dass Hochschulen sind so Volksschulen geworden. Der größte Teil eines Jahrgangs ist praktisch an Hochschulen, ein großer Teil. Und gleichzeitig gibt es Ausbildungsplätze mittlerweile, die nicht besetzt werden können. Also wir haben da wirklich eine Schieflage, wo man nochmal auch da durchaus die eine oder andere Reform anstoßen könnte. Aber das soll, glaube ich, nicht unser Thema heute sein.
Nee, aber eine Frage, die treibt mich immer wieder um. Ist ein Bildungssystem nicht objektivierbar? Also jetzt, ich mache es mal ganz konkret. Sie haben es ja ganz eindrücklich beschrieben. 16 Bundesländer und unzählige unterschiedliche Schulformen. Wenn wir bilden ja gerne Kommissionen, wenn wir jetzt irgendwie eine tolle Kommission bilden, die wir möglichst heterogen besetzen, also Menschen, die auf die Wirtschaft achten, Menschen, die auf psychologische Dinge achten, die auf die pädagogischen Dinge achten, also dass wir wirklich so eine Kommission haben, die super zusammengesetzt ist, wenn wir die eine Woche in den Raum einsperren, wären die nicht in der Lage, da rauszukommen und zu sagen, das wäre eine gute Struktur als Bildungssystem für Deutschland. Wäre das nicht möglich oder ist es einfach nur so, dass wir diesen Wildwuchs komplett akzeptieren und keiner den Versuch unternimmt, da mal was zu bereinigen?
Also die Frage kann ich weder mit Ja noch mit Nein beantworten. Also das System ist schon, es ist schon möglich, auch grundlegende Reformen zu machen. Aber wenn Sie jetzt die Leute in einen Raum einsperren, ne, dann kann ich Ihnen schon sagen, was passiert. Die müssten sich dann über Ziele auseinandersetzen. Und gemeinsame Ziele wird eine Expertenkommission nicht hinbekommen. Das ist die Schwierigkeit. Was ist eigentlich das Ziel, was Sie damit verknüpfen wollen? Wenn das Ziel feststünde, dann bin ich mir ganz sicher, kriegt man das hin. Selbst mit Verwaltung und Rechtsstaat und so weiter und so fort kriegt man das, glaube ich, hin. Aber welche Ziele verfolgen wir? Da weiß ich nicht, ob es so leicht ist, Konsens herzustellen. Und die meisten Experten, die ich kenne, würden sich nicht einmischen wollen, was die Neuausrichtung von Zielen ist, sondern die würden eher sagen, so wäre ich selbst ja auch, sagt ihr mir, was die Ziele sind, und dann überlege ich, also Ziele sollten schon eher demokratisch bestimmt werden und nicht von irgendwelchen Experten. Aber es gibt so ein paar Ziele, da kann keiner was dagegen haben. Zum Beispiel, dass jetzt niemand mehr ohne Schulabschluss die Schule verlässt und dass niemand mehr die grundlegenden Kompetenzen fehlen, ein eigenständiges Leben zu führen nach Ende der Schulzeit. Und dafür kann man schon was verändern. Die Herausforderung ist aber, dass man das wirklich dann wollen muss. Ne? Also diese Kommission, die sie einrichten wollen und so, also lange Rede, kurzer Sinn, ist möglich, wir müssen uns über Ziele und so austauschen, aber es fehlt ein bisschen das Problembewusstsein. Also wirklich das Problembewusstsein von den obersten Stellen. Ich sage Ihnen warum. Im Augenblick reden über das Thema nur die Bundesbildungsministerin und die Kultusminister. Das ist sozusagen Business as usual. Wir sind immer noch im Modus von Business as usual. Mhm. Würde das Problembewusstsein erkannt sein, würde im Bundeskanzleramt eine Ministerpräsidentenkonferenz, wie wir sie bei Corona andauernd hatten, wo sich alle zusammensetzen und überlegen, so Leute, jetzt hier Karten auf den Tisch, wir müssen jetzt was machen. Und die Finanzminister sind dabei, das ist es, also Ministerpräsidenten und Finanzminister, die müssen darüber reden, nicht mehr die Kultusminister. Die Kultusminister machen ihre kleinen Reformchen, das ist sozusagen Business as usual. Das große Problembewusstsein ist nicht da. Also bei Schulpolitikern und Bildungspolitikern sehe ich das, aber eben nicht bei den richtig wichtigen Politikern. Und das muss man so hart sagen. Bildungspolitik ist innerhalb der Politik kein Bereich, wo man Karriere macht, kein Bereich, der einen besonderen Status hat. Es gibt Bundesländer, da streiten sich die Parteien beim Koalitionsvertrag, wer das Schulministerium nehmen muss. Nicht will, sondern muss. Es gibt Parteien, die sollen darauf verzichtet haben, die Zahl der Ministerien, die ihnen zusteht, zu nehmen. Die haben gesagt, wir nehmen eins weniger, wenn ihr das Schulministerium wollt. Damit man nur ein Gefühl dafür hat, was für einen Status Schulpolitik und Bildungspolitik hat. Und das hat Gründe. Und auf oberster Ebene in den wichtigsten Politikfeldern und Finanzministerien sind die wichtigsten für genau das Thema, worüber wir jetzt sprechen. Das ist schon eine wichtige Frage.
Total spannend, was Sie sagen. Vielleicht einmal den kurzen Bericht jetzt von Lisanne und Anna. Wie erlebt ihr das, über was wir gerade sprechen? Mit welchem Blick schaut ihr auf dieses System und die Herausforderungen? Ihr seid ja gerade in der Schule.
Also ich finde es ganz schwer, dass diese Stärken und Schwächen praktisch von den Schülern drauf eingegangen wird. Weil, also ich erlebe es immer so, dass man entweder den Schwachen nicht hilft und nur für die Starken was macht, oder eben den Schwachen wird nur geholfen und dann sitzen aber die Leute, die halt leistungsstärker sind, da und langweilen sich zu Tod oder sitzen da 10 Minuten und haben nichts zu tun. Das ist halt dann schon schade, weil das sehe ich ein Problem, und ein anderes Problem sehe ich, dass viele Leute Lust haben zu lernen, aber sie kriegen so einen Druck gemacht, was sie alles zu leisten haben, dass sie dann keine Lust mehr haben, etwas zu tun, und das finde ich total schade.
Ich kann mich der Lisanne auch nur anschließen. Ich finde es schade, dass wir haben so viele unterschiedliche Schulformen und es wird innerhalb dieser in einem Gymnasium so wenig auf die dann doch eingegangen. Also es gibt so viele unterschiedliche Möglichkeiten, aber funktionieren tut keine.
Puh, ich muss hier gucken, dass ich nicht die Lust verliere, sozusagen, über das Thema zu sprechen. Aber es macht mir viel Spaß, mit euch darüber zu sprechen. Dann gehen wir es doch mal der Reihe nach durch, so im Kurzverfahren, würde ich sagen. Also wir haben ja schon gesagt, Gebäudeinfrastruktur, ich würde sagen, technische Ausstattung auch mangelhaft, müssten wir richtig investieren. Glaube ich, brauchen wir nicht zu vertiefen. Gehen wir mal auf das Thema Lehrpläne. Sind wir da auf der Höhe der Zeit? Haben wir da ein Curriculum, natürlich auch 16 verschiedene und da wahrscheinlich nochmal Unterkategorien. Aber wenn man drauf schaut, steht da das drin, was man heutzutage lernen sollte?
Also da steht drin, da stehen ganz überwiegend Sachen drin, die man lernen sollte. Aber da stehen auch ganz schön viele Sachen drin, die man nicht lernen muss, unbedingt. Und es gibt Sachen, die sind da nicht so richtig drin. Ja, also wir haben da echt eigentlich eine Riesenbaustelle. Also das, was Sie jetzt ansprechen, was macht man mit Lehrplänen, ist eine Riesenbaustelle. Die Schwierigkeit ist eben, Lehrpläne zu reduzieren, ist ungefähr so schwierig wie Bürokratie abzubauen.
Okay, also unmöglich.
Ja, es ist nicht unmöglich, aber es ist schon wirklich schwierig, denn Sie müssten eine Kommission bilden, wo alle Fachleute drin sind, und dann stellen Sie sich vor, da wären Historiker und Sie wollen jetzt irgendwas aus der Geschichte streichen, und der wird natürlich mit Händen und Füßen dagegen sein. Und die sind ja sowieso, zum Teil zu Recht, sind die sogenannten Nebenfächer jetzt in der Sekundarstufe 1 total empfindlich, weil jetzt gerade sehr viel Schwerpunkt auf Mathe, Deutsch gelegt wird. Das ist eine riesengroße Baustelle. Es gibt aber eine wirklich endlich, Klammer auf, weil die IGLU-Studie und IQB-Studie in der Grundschule so schlimm waren, die Ergebnisse, hat man jetzt endlich reagiert und will Mindeststandards einführen in der Grundschule. Und Mindeststandards heißt, es ist so eine Art leichte Ablösung vom Lehrplan. Und da, stattdessen führt man ein, was müssen die Kinder alle mindestens können? Das ist eine schlaue Sache. Also das ist auch noch nicht der Weisheit letzter Schluss, aber das ist ein Fortschritt. Wenn man nämlich sagt, nicht, was sollst du unterrichtet haben oder was sollen die Kinder alle mal gehört haben, sondern was muss am Ende der Schulzeit, jetzt nach der vierten Klasse, jedes Kind können? Mindestens jedes oder fast jedes. Es gibt Ausnahmen, also bei bestimmten Behinderungen, bei bestimmten Krankheiten, Ausfällen und so weiter und so fort. Aber sagen wir mal, 90 bis 95% der Kinder müssen mindestens etwas können, in verschiedenen Domänen, in verschiedenen Bereichen. Und das, was sie können sollen, muss ausreichen für diesen Stand, damit man ein selbstbestimmtes Leben in Zukunft führen kann. So ist die Idee. Und wenn man das fortschreibt, also das machen, führen wir jetzt ein in der Grundschule, haben zumindest alle Kultusminister sich einverstanden erklärt, das jetzt in Zukunft zu machen. Und wenn man das dann fortsetzt, dann kämen wir denen näher, weil dann muss man sich, dann muss man umdenken. Heute sagen wir nur, was haben denn an Universitäten die Leute alles für Schwerpunkte? Und dann gucken wir, was wir daraus alles im Lehrplan unterkriegen müssen. Das ist super oldschool gedacht. Und das, was jetzt passiert ist, dass man sich Gedanken machen muss, was genau müssen junge Menschen können, damit sie in Zukunft selbstbestimmt performen können. Und alleine dieses Umdrehen des Nachdenkens wird dazu führen, dass man abspecken muss, entrümpeln muss und sich darüber Gedanken machen muss, wie viele Stunden braucht man eigentlich, um dafür zu sorgen, dass alle jungen Leute das und das können. Und so weiter. Und dann wird im Übrigen auch sowas, glaube ich, stärker eine Rolle spielen wie Kreativität, wie innovatives Denken, wie kooperativ vernetzt arbeiten und so weiter. Solche Dinge, die im Augenblick ja überhaupt gar keine Rolle spielen. Also Anna und Lisanne können wahrscheinlich sagen, dass die eine oder andere Lehrkraft mal dafür gesorgt hat, dass sowas eine Rolle spielt. Ne? Aber das liegt dann an der Lehrkraft, dass die da Lust drauf hat, das zu machen und was richtig Cooles macht und so. Das ist aber auch mit Stress verbunden, weil das Zeit kostet und so weiter. Das heißt, es ist echt stressig. Das kriegen dann die Kids meistens mit, dass eine Lehrkraft gerade was Mutiges macht, aber dadurch auch Stress hat. In die Richtung müsste es dann gehen. Das ist es eben. Wenn man will, dass alle bestimmte Dinge können, muss der Lehrplan reduziert werden. Das hört sich für viele paradox an. Aber je mehr der Input ist, desto weniger wird man garantieren können, dass alle bestimmte Dinge auch können, nicht nur gehört haben, sondern können. Und das ist etwas, da sehe ich echt positive Entwicklung. Ich hätte mir nur gewünscht, dass in den 1990er Jahren das Commitment da gewesen wäre, in diese Richtung zu gehen. Wir fangen jetzt damit an. Das heißt also, in 10 Jahren, nee, Anfang der 2030er, wird das in etwa in ganz Deutschland umgesetzt sein. Das ist natürlich, jetzt hört sich total traurig an, aber es ist schon mal wichtig, dass da der richtige Weg beschritten wird.
Für mich klingt das total nachvollziehbar alles. Zumal, wenn ich an meine eigene Schulzeit zurückdenke, wie viel habe ich davon noch in petto, was ich irgendwie jetzt auf die Straße bringen könnte? Also sehr viele Dinge sind völlig an mir vorbeigegangen. Und wir leben auch in Zeiten, in denen repetitives Wissen immer weniger wert wird durch künstliche Intelligenz. Also kann ich mir vorstellen. Aber wenn ich nochmal auf den Punkt von Ihnen zurückkomme, das Thema Grundschulen. Ich hätte jetzt spontan gesagt, dass Grundschulen, dass man dort doch eigentlich gar keine Diskussion über Ziele und über Lehrpläne führen kann, weil da geht es ja wirklich um Grundlagen. Der menschlichen Intelligenz zu sprechen, rechnen, lesen, schreiben, das muss dort vermittelt werden. Und da kann man doch eigentlich gar keine politischen Konflikte oder ideologischen Konflikte darüber austragen, außer vielleicht darüber, wie wird es vermittelt?
Ja, also das Wie ist nochmal eine andere Frage. Nur klar, die wichtigsten Kulturtechniken, so nennt man es ja, ne, werden dort beigebracht. Ne, Lesen, Schreiben, Rechnen und noch ein paar andere Kleinigkeiten. Die Problematik ist jetzt, wie geht man damit um? Also wie geht eine Schule damit um und das ganze System damit um, dass die Lehrkräfte zwar gewissenhaft machen, was sie zu tun haben, aber ein Viertel der Kids nachher nicht kann, was sie können müssten, um ein eigenständiges Leben zu führen. Wie geht man damit jetzt um? Und wenn man jetzt sagt, Achtung, also ich übertreibe jetzt mal ein bisschen, ne? Ich überzeichne jetzt dramatisch. Man könnte jetzt sagen, vergesst den Lehrplan. Es ist völlig Schnuppe, wie ihr es schafft. Hauptsache, ihr sorgt dafür, dass nicht 25% oder mittlerweile sogar Richtung 30% die zentralen Kompetenzen nicht drauf haben, sondern ihr müsst auf nahezu null kommen. So, ne? Und wie ihr das macht, ist fast egal. Wir haben euch ja ausgebildet. Ihr wisst ja, wie die alten Lehrpläne waren, wenn sie dann irgendwann mal die alten Lehrpläne sind. Orientiert euch da irgendwie dran, aber ihr habt jetzt die Verantwortung, das hinzubekommen. Und dann sagen die Schulen, ja, aber dafür müsste das und das gewährleistet sein. Und dann treten wir in den Prozess ein, wo man hoffentlich die eine oder andere Veränderung umgesetzt bekommt. Ich kann auf jeden Fall sagen, diese Mindeststandards sind nicht umsetzbar mit der Man- und Woman-Power in Grundschulen, die jetzt existiert, und mit den Rahmenbedingungen insgesamt, die da jetzt existieren. Also da muss dann wirklich richtig viel passieren.
Das Thema Entschlackung der Lehrpläne ist total nachvollziehbar. Wenn wir jetzt nochmal auf das Thema Lernkonzepte schauen in den einzelnen Unterrichtsformen, ich glaube, also zumindest erlebe ich das in der Grundschule bei meinen Kindern, da hat man viel weniger Berührungsängste, damit mal neue Dinge auszuprobieren, haptisch zu lernen, gar nicht so sehr dazu sitzen, Frontalunterricht zu haben, sondern aufzustehen, die Kinder in die Bewegung zu bringen, Bewegungspausen zu machen, also ganz andere Lernkonzepte. Ist es so, dass man sich in der Grundschule damit leichter tut, ein bisschen innovativer zu sein und dann in der weiterführenden Schule dann eher sagt, ah nee, jetzt müssen alle wieder stillsitzen und jetzt kommt der Lehrer und bringt irgendwie das Tafelbild mit?
Ja, das würde ich so sehen. Also die Grundschulen sind schon eher, die sind innovativer. Die haben ein bisschen mehr, wie soll man das sagen, die haben ein bisschen mehr Spielraum theoretisch, dadurch, dass sie nicht so getaktet Lehrpläne in so umfassender Form einhalten müssen, Klausuren getaktet und so weiter und so fort. Die Klassenlehrkraft, meistens Klassenlehrerin, hat einen großen Stundenumfang und so weiter. Deswegen, also das ist ein Grund, dass die Rahmenbedingungen an Grundschulen einfach ein bisschen günstiger sind, was das angeht. Grundschullehrkräfte sind dann zweitens auch ein bisschen pädagogischer, ein bisschen weniger fachorientiert. Ist auch wahrscheinlich eine sehr fördernde Grundlage. Und wichtig finde ich aber auch drittens, dass jede neue Herausforderung aufgrund gesellschaftlichen Wandels kommt immer an den Grundschulen zuerst an. Deswegen haben Grundschulen auch immer den ersten Handlungsdruck sozusagen. Das sieht man jetzt also als Beispiel, dass bezogen auf Grundschulen, wenn jetzt die Kinderarmut wächst, ist das an Grundschulen immer erstmal am höchsten, wenn Sie sehen, wo ist der Anteil der Kinder mit Migrationshintergrund am höchsten? Immer bei den Jüngsten. Da ist der Anteil am höchsten. Und diese Jungen gehen dann irgendwann in die weiterführenden Schulen. Aber dann ist er wieder an der Grundschule noch höher geworden und so. Also das ist wirklich so, dass die Grundschulen auch immer die besonderen Herausforderungen haben, auch in der Elternkooperation und vieles mehr. Deswegen, ich würde schon sagen, das hat auch ein paar externe Gründe, eben weil die Herausforderungen meist dort eher ankommen. Aber es hat auch, glaube ich, den Grund, dass Grundschulen einfach pädagogischer handeln, die Lehrerkolleginnen und auch die anderen Professionen, die an Grundschulen mittlerweile arbeiten, kooperieren mehr zusammen als an so einer großen weiterführenden Schule mit zig Jahrgängen und viel Zügigkeit und so weiter. Da gibt es ja Lehrkräfte, die manchmal ein Berufsleben lang kaum was miteinander zu tun haben, weil die Schule halt auch so groß ist und so weiter und so fort. Also das würde ich auch so sehen. Aber jetzt müssen Sie sich überlegen, wenn das so ist, dass da eigentlich das größte Innovationspotenzial ist, ist es noch schlimmer, dass wir dort den größten Lehrkräftemangel haben, den größten Fachkräftemangel haben, die schlechteste Bezahlung haben, die höchste Stundenzahl von allen Schulformen haben Grundschullehrkräfte, schlechteste Bezahlung und die meiste Arbeit, also Stundenzahl und so weiter und so fort. Also es ist wirklich umso schlimmer, wie wir das vernachlässigen. Und ich glaube, es hat auch wieder was mit konservativer Denkform zu tun. Also Kinder, das ist eher Elternarbeit. Und wenn es mit der richtigen Bildung losgeht, so dann findet man das relevant und hat noch nicht so ganz offenbar begriffen, dass alles, dass Kita und Grundschule die wichtigsten Institutionen sind. Weil wirklich die wichtigste Institution wird für die Lernentwicklung, für mehr Chancengleichheit, für Gesundheitsprävention, für alles Mögliche sind das die wichtigsten Phasen.
Ja, dann richten wir doch den Blick nochmal darauf. Sie haben es gerade gesagt, das Thema Migration spielt da eine große Rolle. Und man muss ja ganz ehrlich sagen, wir haben da in den letzten 30 Jahren, 40 Jahren, weiß ich nicht, auch viel verschlafen. Es war uns schlicht egal, das Potenzial aller Kinder gleich zu fördern. Und wenn wir jetzt irgendwie die aktuelle Gegebenheit anschauen, wir haben leider einen Krieg in Europa, in der Ukraine. Der hat eine große Fluchtbewegung in Gang gesetzt. Das System Schule, das System Grundschule wird nochmal zusätzlich unter Druck gesetzt. Ja, wie blicken Sie als Soziologe und Migrationsforscher da auf den Status quo? Ist das überhaupt dann noch leistbar? Oder was müssen wir tun, um da voranzukommen? Es gibt wahrscheinlich keine einfachen Lösungen.
Nein, ich habe da jetzt überhaupt keine Lösung für. Mir würde es ja erstmal reichen, wenn das Problembewusstsein da ist. Und dann lassen Sie mich ein paar Sätze sagen, damit man ein bisschen Problembewusstsein entwickelt. Ne? Die letzten beiden Schulen, an denen ich war, da war ich auch übrigens nicht einfach nur so aus Spaß. Ne? Da war nicht Freizeit oder so, sondern wirklich beruflich zum Forschen, auch für ein Projekt. Und Sie müssen sich das so vorstellen, eine Grundschule, die nicht weniger als 200 Kinder hat. Und diese weniger als 200 Kinder kommen aus 50 Ländern der Welt. Nicht aus 2, 3. Es sind auch nicht aus der Ukraine viele da. In jeder Grundschule sind Kinder aus der Ukraine. Aber da sind aus 49 anderen Ländern auch Kinder. Die Kinder, diese nicht einmal 200 Kinder, sprechen 24 Sprachen plus Deutsch, diese Kinder. Und dann stellen sich vor, da so ein Dutzend oder ein bisschen mehr Lehrkräfte, die da irgendwie mit zurechtkommen müssen. In einer einzelnen, das war ja die ganze Schule, in einer einzelnen Klasse sind Kinder aus 14 Ländern. In einer einzigen Schulklasse und eine Lehrkraft muss mit 27 Kindern aus 14 Ländern zurechtkommen. Die haben 8 Konfessionen, alleine nur einen Überblick zu bewahren, welches Kind wann einen Feiertag hat und so weiter. Und so, also damit man nur ein Gefühl dafür hat, was wir gerade zulassen, nämlich das Verhältnis eine Lehrkraft auf 27 Kinder, das ist so echt 80er Jahre. Das ist wirklich völlig schräg, das irgendwie so zu machen. An der ganzen Schule sind 2 halbe Stellen Sozialarbeit, die noch ein bisschen versuchen zu supporten. Und auch diese Vorstellung, was man alles für Support bräuchte, um mit den Eltern zu kommunizieren. Wenn man sich überlegt, manche Eltern können muttersprachlich Deutsch trotzdem, ne? Aber manche können es gar nicht. Und wenn ich jetzt gerade sage, 24 Herkunftssprachen, wie viel Dolmetscher bräuchte man und so, ne? Da muss man Budget haben, da muss man multiprofessionelle Teams haben, da muss man im Stadtteil wirken können und so weiter. Und das heißt, die Lehrkräfte müssen auch ein bisschen Luft haben. De facto haben die aber praktisch, die haben Turnschuhe an. Also um das jetzt mal deutlich zu sagen, die sind nass geschwitzt jedes Mal, wenn ich die besuche. Die sind mega engagiert, die machen ihre Arbeit richtig gut, aber das sind relativ junge Frauen. Die werden, wenn sie so weitermachen, nicht gesund ins Rentenalter kommen. Also damit man ein Gefühl dafür hat, wie krass die Herausforderung ist. Und die meckern gar nicht. Also das, was ich am häufigsten höre, ist jetzt mal so in meinen Worten, das ist ein Privileg, hier zu arbeiten. Mit so internationalen Herkünften und so, das ist total spannend, das ist total bereichernd. Die finden das, keiner hat jemals über die Kinder auch nur ansatzweise gemeckert. Aber die Rahmenbedingungen, ne, sobald man einmal zu den Rahmenbedingungen fragt, kommen Wasserfälle so, ne? Und dann kriegt man auch mit, was sie machen. Sie müssen immer einen Antrag schreiben, damit der Antrag ein Dreivierteljahr lang, bis er gebilligt wird. Dann kann es erst so langsam losgehen. Die Anträge schreiben sie abends. Die treffen sich abends, nachdem alles erledigt ist, um irgendeinen Antrag auf die Schnelle zu schreiben. Das ist einfach, die Grundausstattung passt nicht. Und jetzt könnte ich noch Stunden hier weiterreden. Das ist einfach ein dysfunktionales System. Und das System war schon wirklich Mist. Als ich studiert habe, habe ich Texte aus den 80er Jahren gelesen, wo gesagt wurde, das System funktioniert nicht. Das ist wirklich, wirklich wahr. Und das funktionierte aber doch irgendwie mit Ach und Krach, weil die Familien viel aufgefangen haben, weil wir damit gelebt haben, dass 15% aller Kinder keinen Abschluss machen damals. Und so war alles egal, hat keinen richtig interessiert und so. Aber jetzt haben wir die Situation, dass wir so einen krassen Wandel haben, dass die Familien viele Sachen nicht mehr erfüllen können, weil sie ja arbeiten sollen, Mütter und Väter und so. Wir haben also wirklich eine ganz neue Situation. Dann kann man nicht ankommen mit, wir haben so ein Schüler-Lehrer-Verhältnis und wir haben so eine Ausbildung für Lehrkräfte. Wir haben keine vernünftigen Fortbildungen für die. Wir haben keine multiprofessionelle Kooperation. Es gibt eigentlich nichts, was genauso bleiben kann, wie es bisher ist. Das ist die Quintessenz, was ich gerade erzählt habe, weil Sie gerade meinen, was können wir machen? Ich würde sagen, lassen Sie uns erstmal kurz aufschreiben, die drei Sachen, die so bleiben können. Und alles andere müsste man eigentlich schrittweise verändern. Das Problem ist, wir müssen es langsam verändern, weil so Systeme, die auf dem Zahnfleisch gehen, die sind für Reformen schon kaum mehr zu haben. So, ne? Nur wenn jemand jetzt sich fragt, das ist wirklich eine ernstzunehmende Metapher, warum das eigentlich alles noch funktioniert, wenn das so schlimm ist, wie ich sage, ne? Dann sage ich immer, also, und genau so ist es gemeint, jedes Gebäude, was nicht mehr bewohnbar ist, steht noch 50 Jahre. Mindestens, bis es einstürzt. Es ist nicht mehr bewohnbar. Da ist wirklich Schimmel, es ist giftig, es bringt nichts und so weiter. Ne? Es steht aber noch Jahrzehnte nach dem Zustand, dass es eigentlich nicht für nichts mehr richtig zu gebrauchen ist. Und das kann man so ähnlich auf das Schulsystem so langsam übertragen. Es ist noch nicht so schlimm, aber es könnte... Es
entwickelt sich dahin. Puh, also ich glaube, dann braucht man sozusagen... Ich habe mir ein paar Fragen aufgeschrieben, die braucht man eigentlich gar nicht zu stellen, weil da sind wir noch gar nicht da, dass wir wirklich von Potenzialentfaltung reden, sondern wir sind wirklich im Firefighting-Modus. Gerade wie Sie es beschreiben, also wirklich in die elementarsten Dinge irgendwie am Laufen halten, ohne auf die Idee zu kommen, die Frage zu stellen, wie können wir das denn wirklich richtig gut machen, wie können wir es weiterentwickeln, wie können wir den Kindern die entsprechende Zukunftsperspektive geben.
Aber schauen Sie, genau dafür hatte ich schon Ideen. Also zum Beispiel, wenn man sagt, die Lehrpläne entschlacken, also weniger, gleichzeitig müssen die Kinder ja schon viel lernen, aber das dann nicht im Unterrichtsfach, nicht im Lehrplan, sondern wir haben bald Ganztag haben wir schon für sehr viele Kinder und bald nahezu, also wirklich die allergrößte Mehrheit aller Kinder in Deutschland gehen dann in Ganztagsgrundschulen. Ne? Da das Angebot im Nachmittag ohne Lehrplan, ohne Verschulung, dann macht es vielleicht auch mehr Spaß und so, da das reinpacken. Und da gehört auch rein, zu gucken, wo sind die Schwächen der Kinder, wie kann man daran arbeiten, was sind die Stärken, und zwar wirklich gezielt, weil jedes Kind hat Stärken. Allein die Tatsache, dass wir gar keine Stärken sehen, das hat die Sanja ja gerade auch gesagt, ne? Die einen langweilen sich, die anderen sind überfordert, das ist ja beides falsch. Die Tatsache wahr ist, dass selbst die gerade überfordert sind, haben Stärken, und die, die sich langweilen gerade, haben woanders Schwächen. Das heißt, man muss wirklich alles, oder was heißt Schwächen? Die haben woanders Verbesserungsbedarfe oder sonst irgendwie was. Oder die wollen einfach noch mehr und so. Und das kann man alles wunderbar in Ganztagsbereichen machen. Es gibt so Initiativen, die machen eine permanente Diagnose. Lehrkräfte sind ganz schlecht darin, zu diagnostizieren, was eigentlich die Schwäche eines Kindes ist. Oder ich mache mal ein anderes Beispiel. Warum versteht ein Kind etwas in Mathe nicht? Oder eine Jugendliche? Der Standard, ne? Kennt ihr auch bestimmt.
Ja, hab das zu Hause bei meiner Tochter. Die mag Mathe überhaupt nicht.
Mathe ist nicht für mich. Ne? Ich kann das einfach nicht so. Ne? Das ist echt Quatsch. Also Mathe, so wie es in der Schule gemacht wird, ne, ist kein Begabungsfach. Das ist einfach nur ein Fleißfach. Und was viele nicht ganz verstehen, ist, dass alles aufeinander aufbaut. Wer nicht weiß, wie man eine Klammer auflöst, wird später, wenn es um richtig Formeln und so weiter geht, völlig nicht mehr mit zurechtkommen. Das heißt, es baut alles aufeinander auf. Was ich heute nicht verstehe, wird mir in 2 Jahren krass zum Verhängnis. Und was machen wir? Wir kümmern uns nicht drum. Selbst wenn ein Kind mal 3 Monate krank ist oder sonst irgendwas, dann mal gucken, was passiert. Das, was man machen müsste, ist im Ganztag jeden Monat so eine Diagnostik zu machen. Und das geht übrigens mittlerweile auch digital. Also es gibt so algorithmenbasierte Dinger, die erkennen das viel besser als die Lehrkräfte. Die erkennen auch, es gibt sogar einen Verein in Deutschland, Chancenberg heißt der, aus dem Ruhrgebiet, die haben digital, aber auch auf Papier, für die die Grundschulen sind relativ wenig digitalisiert, ne? Auf Papier, da machen Kinder ein paar Aufgaben und das System erkennt dann, was man nicht versteht. Weil die Antwort von vielen, ich kann kein Mathe, liegt daran, dass man die Aufgabe schon gar nicht versteht. Und warum ist das so? Meistens, weil man 3 Bestandteile der Aufgabe, zum Beispiel 3 Bestandteile der Aufgabe nicht versteht. Das heißt, wir bräuchten jetzt solche Programme, die identifizieren, was an der Aufgabe hast du schon nicht verstanden. Zum Beispiel Klammern auflösen, Punkt vor Strich und so weiter und so fort. So kleinere Kleinigkeiten, die eigentlich schon längst in der Vergangenheit beigebracht wurden. Dann werden die nochmal wiederholt und dann stellt man fest, es klappt. Wenn man das jetzt begleitend ab der Grundschule jeden Monat machen würde, ist kaum Zeitaufwand, dann würde man dafür sorgen, dass gar nicht erst diese Lücke entsteht. Und je größer so eine Lücke ist in Mathe, desto aussichtsloser ist, dass man das noch in den Griff bekommt. Und lässt man die Lücke gar nicht erst entstehen, würde Folgendes passieren, das ist meine ernste These, 90% der Kinder und Jugendlichen würden alles in Mathe hinbekommen auf so einem Niveau zwischen einer 3 oder einer 2 bis zum Ende der 10. Klasse. Und selbst Mathe im Abi würden alle hinbekommen mit einer schlechteren Note. Das ist keine Zauberei, was da erwartet wird. Das ist nicht besonders komplex, sondern dafür muss man einfach nur alle Regeln und alle Systematiken, die vorher beigebracht wurden, drauf haben. Und das kann man gestalten. Und jetzt stellen Sie sich vor, das würden wir in Deutsch so machen, das würden wir in Englisch so machen, das würden wir überall so machen, dass man permanent wiederholt, was noch nicht beherrscht wird, was aber wichtig ist, nicht jeden kleinen Scheiß. Was wichtig ist, und das würde man systematisch permanent machen und jedes Mal anders. Es bringt ja nichts, den gleichen Lernweg, der letztes Mal schon nicht geklappt hat, noch zu wiederholen, sondern jedes Mal noch mal ein bisschen anders. Und das sind solche Sachen. Also Talentförderung. Talente hat jeder. Und dann Begabtenförderung. Das ist wirklich so Exzellenz. Wirklich das, wo so Spitzenleistung. Das muss sofort auch gemacht werden. Wir können jetzt nicht das System erstmal 20 Jahre reformieren, bis wir damit loslegen. Und im Übrigen drittens auch Defizit. Bearbeitung. Also wir dürfen jetzt nicht immer nur sagen, oh, alle können's oder alles ist toll und so, ist egal, dass du das nicht kannst, wir fördern jetzt das, was du schon kannst und so. Wir müssen auch an den Defiziten arbeiten. Alles 3 hat 2 Komponenten, im Ganztag unverschult und im Unterricht. Und jetzt kommt der zweite Teil, den ich jetzt sagen möchte, die Lehrkräfte müssen darin geschult werden. Und das passiert bis heute noch viel zu wenig und das klappt am besten, indem man wirklich ein Fortbildungssystem aufbaut. Das habe ich ja selber mitbekommen. Ich habe seit 14 Jahren bilde ich an der Uni Lehrkräfte aus. Und wenn ich jetzt letztens gesehen habe, ist echt nicht lange her, was ich 2009 in der Vorlesung für Lehramtsstudierende gemacht habe, habe ich mich fast geschämt. Ist so hinter der Zeit. Damals war es Stand der Dinge, ne? Und heute denke ich mir, um Gottes Willen. Und die Leute, die damals bei mir studiert haben, sind heute junge Lehrkräfte. Und die wurden nicht vernünftig vorbereitet durch mich, der eigentlich in dem Themenfeld doch es drauf haben müsste. Aber das ist immer so. Nach 10 Jahren ist selbst das, was man an der Uni gemacht hat, überholt. Die Herausforderungen sind neue, die Rahmenbedingungen sind neu und so weiter und so fort. Und deswegen ist das Fortbildungssystem total wichtig. Und das haben wir nicht. Und unser Fortbildungssystem ist im internationalen Vergleich, also um es jetzt mal wirklich so hart zu formulieren, wie ich es echt empfinde, erbärmlich.
Ich schreibe hier so ein bisschen mit, das 5 Punkte Aladdin Elmar Falani-Programm. Diagnostik, Fortbildung, entsprechende Lehrräume, Entschlackung der Lehrpläne.
Soll ich noch was ergänzen?
Ja, gerne.
Lehrerausbildung müsste unbedingt dual sein. duale Lehrerausbildung. Also am Anfang 3 Tage an der Uni, 2 Tage in der Schule bei den Kids. Und im Laufe der Zeit wird daraus 2 Tage Uni, 3 Tage an der Schule und vielleicht in den letzten Semestern 1:4. Das heißt wirklich Uni und das ist nicht erst nur studieren mit ein paar kleinen Praktika, aber die Praktika helfen wirklich nicht. Das ist zu wenig. Und dann nachher nur im Studienseminar und nur Unterricht und so weiter, sondern das müsste kombiniert und verzahnt werden. Das würde auch dazu führen, dass Universitäten, und das ist Selbstkritik, weil ich ja immer an der Uni bin, dass die Unis sich an den Bedürfnissen der Schulen ein bisschen stärker ausrichten müssten. Im Augenblick machen die Unis etwas völlig unabhängig von dem, was an der Schule eigentlich erforderlich wäre. Das müsste sich verzahnen. Also, um es kurz zu fassen, duale Lehrerausbildung. Also, ich könnte jetzt noch viele Sachen sagen. Zum Beispiel, das ist jetzt keine richtige Bildungsreformidee, sondern einfach nur eine Notwendigkeit. Man müsste sich wirklich schlaue Anreize überlegen, dass die ganzen Leute, die jetzt in Ruhestand gehen, freiwillig länger bleiben. Da gibt es ganz viele Modelle, aber das wird immer nur so andiskutiert, keiner macht was und jetzt gehen die in Ruhestand. Von jetzt an bis in den nächsten 10 Jahren. Und wenn man zu spät damit anfängt, wäre das ungünstig. Das sollte freiwillig sein, damit dann auch wirklich die da Lust drauf haben. Aber das ist eine total wichtige Sache, weil rein rechnerisch wir gar nicht genug Fachkräfte sonst irgendwie hinbekommen. Und die Verteilung der Ressourcen ist total wichtig. Ich habe gerade das Beispiel mit der Grundschule beschrieben. Wenn diese Grundschule mit so einer enormen Internationalität, im Übrigen diese Schule, die ich gerade beschrieben habe, hat eine diversere Schülerschaft als der große internationale Konzern, der in der gleichen Stadt ist. Damit es sich das klar macht. So eine kleine Grundschule, die Kinder kommen aus mehr Ländern und sprechen mehr Sprachen als ein Konzern, der ein paar Kilometer entfernt seinen Hauptsitz hat. Damit man sich klar macht, was da eigentlich so die Herausforderung ist. Und wenn diese Schule auch noch ein Großteil der Kinder von Armut betroffen ist, ist nicht immer so, aber ist oft so, ne? Dann muss diese Schule um eine Riesengröße an mehr Ressourcen bekommen als andere Grundschulen. Und da müssen wir es ganz anders verteilen. Da macht es überhaupt nur Hamburg einigermaßen so, aus meiner Sicht noch zu wenig, aber viel mehr als die anderen Bundesländer, dass man da, wo die Herausforderungen am größten sind, auch die Ressourcen am stärksten hinlenkt. Wenn man jetzt so eine klassische Bildungsreform einsetzen will, und daran merken Sie, wie ich denke, nicht so sehr kritisieren, dass wir verschiedene Schulformen in der Sekundarstufe 1 haben, sondern die Grundschule einfach etwas verlängern. Also Grundschule 6 Jahre wäre, glaube ich, sinnvoll, aber da muss man die Grundschule stärken. 6 Jahre, also einfach 2 Jahre länger. Diese schlechte Ausstattung ist natürlich keine Lösung. Also wenn man all das machen würde, was ich gerade gesagt habe, dann wäre es sinnvoll, die Grundschulzeit zu verlängern. Und in der weiterführenden Schule halte ich es für sinnvoll, nicht mehr mehrere Schulformen zu haben, sondern jetzt der Kompromiss, der deutsche Kompromiss, 2. Das Gymnasium nicht abschaffen, da hängen die Menschen anscheinend noch mehr dran als an der D-Mark. Aber 2, weil wir können uns keine Schulform mehr leisten, auf der zu sein einem keine Chancen fürs Leben bringen. Also jede Schulform und jeder Abschluss, der heute angeboten wird, muss eine Zukunftsperspektive geben. Und wenn Schulformen das nicht haben, muss man die auslaufen lassen. So einfach ist es. Und deswegen kann es aus meiner Sicht nur vernünftig mit 2 Schulformen geben. Das Gymnasium und irgendeine andere, nennen Sie sie, wie Sie wollen. Meistens heißen die Gesamtschulen oder Stadtteilschulen oder Gemeinschaftsschulen oder was auch immer. Ich glaube, in die Richtung müsste es gehen und fast die Hälfte aller Bundesländer macht es auch schon so. Es ist im Übrigen auch leichter, dann die Lehrerausbildung zu koordinieren, wenn man nur noch 2 Schulformen hat mit einer einheitlichen Lehrerausbildung. Das ist, glaube ich, schon sinnvoll. Ich hätte jetzt noch echt eine Reihe anderer Punkte, aber vielleicht noch einen letzten: Multiprofessionalität stärken. Im Augenblick sind Schulen, und zwar alle Schulformen, auch die Grundschule tragischerweise, sind eigentlich Orte, an denen Lehrerinnen und Lehrer arbeiten. Und sonst nur noch ein paar andere, aber das sind nicht viele. Und eigentlich müssten da 2 Säulen sein, also die Lehrkräfte und dann ganz viele verschiedene professionelle Akteure, die interdisziplinär, also multiprofessionell, alles, also in ihren Fähigkeiten alles abbilden, was Kinder und Jugendliche brauchen. Und das dürfen nicht 3-4 Personen sein, sondern Also ich sage immer, wenn eine Schule, nehmen wir jetzt mal eine weiterführende Schule, wie eure hat wahrscheinlich, schätze ich jetzt mal, im Gymnasium wart ihr, ne? Bestimmt 100 Lehrkräfte. Kommt das hin? Wisst ihr eigentlich, wie viele Lehrkräfte bei euch sind? 100, so Pi mal Daumen?
Ja, müssten 100 sein ungefähr. Ja.
Dann würde ich sagen, je nachdem, wie die Lage ist, bräuchte so eine Schule 20 bis 50 andere pädagogische und für Kinder und Jugendliche relevante Fachkräfte, die dort tätig sind. Und wahrscheinlich, sagt mal, wie viele Schulsozialarbeiter oder andere Pädagogen habt ihr?
Also wir haben einen Schulsozialarbeiter.
Siehste. Das ist auch jetzt nicht so außergewöhnlich. Aber für ein Gymnasium, die meisten Gymnasien brauchen auch nicht so viel. Das muss schon abhängig sein. Also ich würde sagen, jede Schule braucht mehr als einen. Aber es gibt Schulen, die brauchen 50 und es gibt andere, die kommen mit viel weniger aus. Es hängt sehr stark davon ab, wie die Rahmenbedingungen, Herausforderungen sind. Und jetzt muss ich noch eine allerletzte Sache sagen. Schulen brauchen Bargeld, Geldbudget, um Kooperationen mit außerschulischen Partnern eingehen zu können. Die meisten Ressourcen haben Schulen in der engeren Umgebung, ne, also im Sozialraum. Die ganzen Vereine, die da sind, Initiativen und so weiter und so fort. Und mit denen richtig kooperieren, da braucht man oft ein bisschen Kleingeld. Also richtige eigene Budgets. Und im Übrigen ein großes Problem von Schulen in schwieriger Lage, also in wirklich armen Stadtteilen, ist, dass sie die Stellen, die Lehrerstellen, die sie haben, nicht besetzen können, weil total viele da nicht arbeiten wollen. Wenn man einen Lehrermangel hat, können sich Lehrkräfte aussuchen, wo sie arbeiten, und dann werden die Schulen, die am notwendigsten es eigentlich haben, den größten Lehrermangel haben. Und wie reagiert unser System darauf? Ja, wenn ihr das nicht besetzen könnt, dann schlecht. Und was müsste man machen? Man müsste die nicht besetzten Stellen monetarisieren, dass man sagt, okay, dann muss man halt mindestens übergangsweise andere Leute da einstellen, die damit aushelfen und so, und nicht dann zu sagen, ja, dann müsst ihr halt mal weniger auskommen. Das ist ja völlig absurd, wie wir da darauf reagieren. Und leider ist es offenbar auch so, dass jetzt beim Startchancenprogramm es so ist, dass manche Schulen, also ich habe schon von den ersten Schulleitern gehört, dass sie jetzt durch das Startchancenprogramm mehr Stellen bekommen, aber bisher schon zwei Stellen gar nicht besetzen konnten. Und jetzt kriegen sie noch mehr Stellen, die sie nicht besetzen können, aber auch nicht monetarisieren können. Und da merkt man, wie die politische Steuerung gar nicht weiß, was eigentlich die Anforderungen vor Ort sind. Also da merkt man, das liegt manchmal gar nicht daran, dass die mehr Stellen brauchen. Sie können sie ja gar nicht besetzen, sie brauchen anderes. Und diese Flexibilität muss ins System reinkommen, zumindest dort, wo die Flexibilität gerade erforderlich ist und wo die Herausforderungen besonders groß sind. Und das würde ich sagen, sind jetzt die wichtigsten Punkte, die ich nennen würde. Ich glaube, das waren jetzt bestimmt mehr als 11 oder 12, keine Ahnung.
Wir kriegen es in ein 10-Punkte-Programm, glaube ich, rein.
Sehr gut, können es ja kombinieren.
10-Punkte-Programme sind immer ganz gut. Ich glaube, ich habe in diesem Podcast noch nie so lang nichts gesagt.
Sorry.
Aber es war auch noch nie so gut, nichts zu sagen. Bevor ich Lisanne und Anna nochmal frage, was das mit Ihnen macht, wenn Sie sich das alles so anhören, gibt es für diese Dinge, die Sie genannt haben, denn Lösungen, die am Markt funktionieren? Also von der Diagnostik angefangen, vom Fortbildungssystem, von der Lehrerausbildung. Gäbe es dort irgendjemand, einen privaten Anbieter, einen öffentlichen Anbieter, gibt es irgendwie in all diesen Gewerken, die wir da haben, jemanden, der das könnte? Und jetzt sage ich mal so ein typisches New Business Buzzword, dass wir skalieren könnten. Also, dass man sozusagen etwas nehmen kann, wo man sagen will, wir müssen es nur in die Fläche bringen. Und dafür brauchen wir Geld.
Ja, also es gibt schon ganz viele Sachen. Gibt's, und das sind auch etablierte Dinge. Also wenn ich jetzt zum Beispiel das Chancenwerk-Programm nehme, was ich gerade schon angedeutet habe, ne, die haben gerade 10-jähriges Jubiläum gefeiert. Die sind in, ich weiß nicht, 8 Bundesländern aktiv. Die versorgen jetzt schon, das ist ein Verein, der lebt von Spenden, ne, damit man nur weiß, wovon wir reden. Und der versorgt schon mehrere tausend Kinder wöchentlich und so weiter. Also das könnte man natürlich ausweiten. Also es gibt in allen Bereichen ja Leute, die vernünftige Sachen gemacht haben. Das, was die Schwierigkeit ist, ist, das irgendwie zusammenzuführen. Das ist schon nicht ohne. Die ganze Schulkultur ändert sich, die Schulorganisation ändert sich. Und das eben, wir haben also zwei Herausforderungen. Die ganze Organisation und Kultur des Schulbetriebs würde durcheinander geraten. Also das ist die eine Baustelle. Und die andere Baustelle ist, dass die Ressourcen und die Rahmenbedingungen der hauptamtlich dort Tätigen, also der Schulleitung und der Lehrkräfte und so, die sind so schwierig, dass die gar keine Luft haben für diesen Änderungsprozess. Dafür muss man sich ja Gedanken machen. Man muss ja überlegen, wie kriegen wir das dann alles vernetzt und verzahnt. Ja, und dafür haben die keine Power. Sie müssen ja Folgendes überlegen. Ich war noch nie an einer Schule, wo nicht selbst die Lehrkräfte die ganze Zeit mit dem Handy in der Hand irgendwas gemacht haben. Also gegen Digitalisierung ist da echt, ich sehe kaum jemanden, der dagegen ist. Die haben ja alle selber, machen ja alle selber so einen Kram. Ne? Aber zu überlegen, wie man sinnvoll strukturiert, schulübergreifend, digital, konzeptionell, ne, das Ganze so macht, dass man mit verschiedenen Altersstufen und so weiter vernünftig, produktiv lernt. Dafür braucht man Zeit, Ruhe, Aushandlungsprozesse, Infrastruktur, das ist kompliziert. Gegen digital, ich habe noch nie eine Lehrkraft gesehen in den letzten 2, 3, 4 Jahren, die gesagt hat, Digitalisierung ist Mist. Selbst an der Grundschule sagt das keine einzige Lehrkraft. Aber das Ganze vernünftig einzuführen, nicht einfach nur WLAN und Endgeräte, das ist ja lächerlich, sondern vernünftig mit Sinn und Verstand produktiv einzuführen, ist eine hochanspruchsvolle Aufgabe, für die man Ruhe und Zeit braucht. Und es gibt weder Ruhe gerade, noch Zeit, noch Manpower. Und das ist, also das sind, also wir haben zwei Sachen, die man zusammenbringen muss. Und diese zwei Sachen für beide Baustellen, also Organisation, Kultur und Personal und Rahmenbedingungen, gibt es Lösungsansätze. Das sind aber so schwerwiegende Baustellen, dass man das ganz langsam und zielgerichtet machen muss. Und jetzt sage ich nochmal, warum die Finanzminister so wichtig sind. Wenn man jetzt sagen würde, wir erhöhen das Budget Jahr für Jahr für die nächsten 10 Jahre mit so einer Planungssicherheit, und das kann man nur mit einer Ministerpräsidentenkonferenz und dem Commitment aller Bundesländer, dann wüssten alle im System, aha, es lohnt sich jetzt mal, sich zusammenzusetzen, weil jetzt müssen wir einen Plan machen für 10 Jahre. Da lohnt, das versteht jeder, da lohnt es sich auch mal eine Woche Ferien zu opfern, weil das ist jetzt planvoll und nicht, übrigens, in 3 Monaten müssen Gelder abgerufen werden, macht mal schnell Anträge, so läuft es nämlich jetzt. Und so ein 10-Jahres-Programm mit Aufwuchs, das Geld wird am Anfang gar nicht ausgegeben werden können, aber dass man weiß, es wächst langsam und so weiter und so fort, das ist ein kontinuierlicher Prozess und mit der Erwartung, dass man die Baustellen bearbeitet, dann kriegt man es hin. Es ist wirklich etwas, was an Ressourcen und Engagement, beides braucht man. Und aber ohne die Ressourcen wird es nicht klappen. Und deswegen würde ich sagen, Finanzminister, Commitment. Und dann kann man von den in der Schule Tätigen wirklich erwarten, dann auch fordern, dass das jetzt hier gearbeitet wird. Konzeptionell gearbeitet, die arbeiten immer, konzeptionell gearbeitet wird. Ja.
Lisanne, Anna. Das war ganz schön viel, was wir jetzt alles gehört haben und alles total nachvollziehbar. Was denkt ihr darüber? Wie anschlussfähig ist das bei euch? Ich sehe keine Mimik, die mir nicht sagen würde, dass ihr das nicht gut findet, oder?
Also das jetzt nochmal zu hören, das macht mich einfach nur froh, dass es bei mir und bei der Lisanne einfach funktioniert im Moment. Da bin ich einfach mal glücklich. Aber es macht mir ein bisschen Angst und tun mir eigentlich einfach die einzelnen Kinder auch leid, die da, also das ist im Prinzip sind ja dann nur die, also es sind die Schüler, die Kinder in der Schule und die leiden und die tun mir dann leid, weil das da bestimmt so vieles nicht, also mit Chancenungleichheit fängt's an und so weiter. Und da tut mir dann, also ich bin dann froh, dass das wirklich bei uns funktioniert und wir zufrieden sind mit unserer Schule, aber wenn ich dann was sie gesagt haben, ist also, das macht mir dann ein bisschen Angst.
Also es muss eine grundsätzliche Veränderung geben und man hat jetzt eben gesehen, es ist ja möglich, nur es wird eben nichts gemacht und das ist halt irgendwie so ein bisschen, ja, traurig zu hören. Auf der anderen Seite tut es irgendwie gut, dass man weiß, es kann was gemacht werden, dass es eben besser wird. Und die Punkte sind uns mit Sicherheit alle schon mal begegnet. Also das war jetzt nichts Neues für uns.
Ich liebe es, diesen Podcast zu machen, weil ich da immer wieder Leute treffe, die wirklich für ihre Sache brennen. Also das hat mich auch wirklich jetzt bewegt, muss ich ganz ehrlich sagen, und ihnen zuzuhören. Und das hat mich nochmal nachdenklicher gemacht über das Thema. Normalerweise machen wir das immer so, dass wir unserem Gast sozusagen einen Zauberstab in die Hand geben nochmal, dass er mit einem Handstreich eine Sache lösen kann. Ich weiß gar nicht, ob wir das in dem Fall machen, weil Sie so viele Sachen genannt haben. Mich würde vielleicht nochmal viel mehr interessieren, wenn wir auf das Bild vom Anfang zurückkommen. Sie haben gesagt, wir fahren auf eine Wand zu, sozusagen als Abschluss. Kriegen wir noch die Handbremse gezogen und nochmal auf die Bremse getreten? Was lässt Sie optimistisch bleiben?
Also optimistisch lässt mich nichts bleiben. Es gibt aus meiner Sicht jetzt gerade keine besonderen Hinweise für optimistisch sein. Das sieht nicht danach aus, aber pessimistisch sein können wir uns auf keinen Fall leisten. Und deswegen quatsche ich andauernd über das Thema, ne, in der Hoffnung, dass es sich so langsam bewegt. Ich bin mir aber übrigens relativ sicher, dass wir noch bremsen werden, ne, und dass wir nicht ungebremst vor die Wand fahren. Die Frage ist halt nur, wie früh wir bremsen. Also ähnlich wie mit dem Klimawandel, wir werden irgendwann krasse Klimapolitik machen. Wäre nur schön, wenn wir das nächstes Jahr machen und nicht erst in 10 Jahren. Das ist halt so das Ding. Von daher, ich sehe nicht die Welt untergehen. So soll man mich nicht verstehen. Nur wir haben halt die Situation, dass wir die nächsten 30 Jahre so viele Rentnerinnen und Rentner haben wie noch nie und wie auch nie wieder. Das heißt ja demografischer Wandel. Und wir haben sehr wenige Kinder und Jugendliche. Also die Generation von Lisanne und Anna ist winzig klein im Vergleich zu den Rentnerinnen und Rentnern. Und dann ist es halt so, also es wird schwierig für alle jungen Leute und selbst noch für Sie oder für mich. Wir sind auch noch jung genug, dass wir die geburtenstarken Jahrgänge ja noch, deren Versorgung und so weiter organisiert bekommen müssen. Das wird eine richtige Herausforderung. Und dann ist es einfach nur fair, wenn man Kinder und Jugendliche darauf gut vorbereitet, für die großen Herausforderungen, die Zukunft bringt, und das Ganze so gerecht wie möglich macht und eigentlich auch aus reinem Eigennutzen. Ich wundere mich ja selbst, dass die Menschen mit so einer Ruhe gerade darauf reagieren. Die Herausforderung ist nämlich, dass die Renten, das Steueraufkommen, die Wirtschaftskraft und so, das müssen ja relativ wenige dann noch weiter hinbekommen. Das ist nicht so leicht zu handeln. Und damit das so gut es aus heutiger Sicht noch werden kann, wird, halte ich es für sehr sinnvoll, sich da zu engagieren. Dann bin ich mir auch nicht zu schade, jede Woche das Gleiche in irgendeinem Radiosender, einer Zeitung oder im Fernsehen zu erzählen, bis die Leute es verstehen. Das Schöne an so einem Podcast ist natürlich, dass man die Sachen sehr viel ausführlicher und aus verschiedenen Perspektiven beschreiben kann. Das, so ausführlich kriegt man das leider ja nicht in anderen Medien hin.
Nee, aber wir haben uns gerne die Zeit genommen. Wir sind viel länger über die Zeit, als wir es eigentlich schon gedacht haben. Aber wir konnten dieses Gespräch unmöglich beenden, weil das war einfach so eindringlich, wie Sie uns das dargelegt haben. Man müsste noch mal viel länger und viel öfter darüber sprechen, über das Thema. Aber trotzdem erstmal herzlichen Dank, Aladin Elmer-Falani, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Herzlichen Dank, Anna, dass du dir die Zeit genommen hast und dass Lisanne sich die Zeit genommen hat. Ich drücke uns alle die Daumen, dass wir vorankommen bei dem Thema und wünsche allen alles Gute. Dankeschön für das Gespräch.
Wünsche ich uns auch. Dankeschön. Bye, bye.
Dankeschön.